Zum einen eine Werteentscheidung, das nicht weitermachen zu können, weil ich dachte, ich will mein Leben nicht für etwas aufwenden, was ich durch und durch für falsch halte.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harkort. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden? Und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Schule des Lebens. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute freue ich mich auf eine ganz tolle Gästin, auf Isabel Probst und gemeinsam werden wir natürlich sprechen über Schule, über Bildung und vor allem auch über Lehrer und Lehrerinnen, denn die liebe Isabel war selbst Lehrerin, ist es aber nicht mehr. Und heute unterstützt sie unter anderem Lehrer und Lehrerinnen dabei, den Absprung und Wiedereinsprung, wenn man so möchte, zu finden. Und wie sie das macht und warum, wieso, weshalb, das erfahren wir jetzt gleich. Isabel, toll, dass du heute dabei bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Frederik.
Magst du dich kurz ein bisschen selbst vorstellen, in Ergänzung zu dem, was ich gerade versucht habe, zusammenzufassen?
Genau. Ich bin Isabel, wie schon erwähnt. Ich war 7 Jahre verbeamtete Gymnasiallehrerin in Nordrhein-Westfalen und habe dann diesen harten beruflichen Cut gewählt, mich aus der Verbeamtung zu entlassen, was ja ein sehr ungewöhnlicher Schritt ist, aber da stecken nie monokausale Hintergründe dahinter. Da sprechen wir sicherlich heute auch drüber, warum Lehrer sowas machen. Und nach einigen beruflichen Irrungen und Wirrungen oder weiteren Findungen hat es sich so ergeben, dass ich mittlerweile genau das tue, woran ich selber geknapst habe, nämlich Lehrer bei der beruflichen Neuorientierung zu unterstützen.
Spannend. Und sag mal, wenn wir nochmal sozusagen zurückgehen, wie bist du initial und ursprünglich, wie ist dein Wunsch entstanden, Lehrerin in den Lehrerberuf einzusteigen? Wo kam das her und wie war dann sozusagen auch ein bisschen der für dich der Reality-Check, den du dann wahrscheinlich hattest?
Das war tatsächlich was, ich will es nicht Kurzschlusshandlung nennen, aber das war eine Entscheidung, die nicht besonders lange in mir gereift ist. Und das ist auch was, was ich heute bei meinen Kundinnen und Kunden sehe. Es ist immer ganz spannend, wie diese Entscheidung für das Lehramt zustande kommt. Ich wollte eigentlich in Richtung Grafikdesign gehen, war in der Schule immer künstlerisch begabt, das wurde mir auch immer zurückgespiegelt. Und dann kam der große Reality-Check, als meine Mappe nicht angenommen wurde an der Kunsthochschule. Und das war halt noch vorm Jahr 2000. Internet war noch nicht so informativ wie heute. Und ich dachte, okay, Mappe abgelehnt, das ist jetzt im Grunde so eine absolute Ablehnung. Also wenn ich jetzt an andere Schulen gehe, muss ich gar nicht erst versuchen. Keine Ahnung, ich werde wohl offensichtlich nicht diese Hürde überspringen können. Heute wüsste ich, okay, belege ich einen Mappenkurs, versuche es an 3 anderen Schulen. Und also heute ist der informative Radius einfach größer. Aber ich habe das so als absolute Aberkennung meines künstlerischen Talents genommen und dachte dann, scheiße, was mache ich mit meinem Leben? Ich habe eigentlich alles darauf angelegt, was mit Kunst zu machen. Und dann habe ich mich zurückbesonnen auf meine Leistungskurse, was ganz viele Lehrkräfte machen, tatsächlich, ne? Die dann denken, okay, worin war ich denn noch gut? Ja, Englisch-Geschichte waren meine Leistungskurse, okay. Und dann bin ich erstmal ins Ausland gegangen, nach England, habe mich da eine Zeit lang sprachlich weitergebildet und dachte, ja, Englisch ist geil. Also mit Englisch muss ich was machen, aber was machst du denn mit Englisch? Ja, Sprachen und irgendwie Geisteswissenschaften, da ist doch das einzig bodenständige Lehrberuf. Mhm. Und meine Eltern machten Druck, jetzt schreib dich doch mal für irgendwas ein. Und dann dachte ich, naja gut, ich habe immer gern mit Jugendlichen gearbeitet, ich war auch Jugendgruppenleitung, why not Lehrberuf? Und dann habe ich mich dafür eingeschrieben. Mhm. Und das Studium war auch geil. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich habe das super gern gemacht. Man reflektiert das aber nicht so von der anderen Seite des Pultes. Da ist man noch nicht so in der Lage mit 19, 20. Mhm. Und dann kam, genau, die Erkenntnis ganz schnell im Referendariat, oha, das wirst du jetzt bis 67 machen. Mhm. Ja, und das sehe ich auch bei vielen meiner Kundinnen und Kunden, dass diese Entscheidung nicht unbedingt eine Herzensentscheidung ist.
Mhm. Ganz spannend, ne? Weil genau das, was du sagst, man würde ja denken oder keine Ahnung, ein bisschen blumig denken, dass so irgendwie die, dass da jeder Lehrer oder jede Lehrerin auf so einer Bildungsmission zwingend ist. Total spannend, da auch eben da deine Herleitung zu sehen. Und dann vielleicht noch mal ein bisschen, lass uns da tiefer reingehen, was du so eben gesagt hast zwischen Referendariat oder beziehungsweise dann das Studium Referendariat und dann die Praxis. Was waren denn dann so die großen Themen, auf die du eigentlich nicht richtig vorbereitet warst, denen du dann aber gegenüber ausgeliefert warst?
Also es war noch gar nicht mal der pädagogische Rahmen, sondern im Gegenteil. Als ich den Einstieg in die Schule gemacht habe, ich war ja da total heiß drauf. Also man ist im Lehramt, gerade damals, wo es so wenig Praxis im Studium gab, waren alle total heiß darauf, endlich in die Schulen zu kommen. Wir haben mit den Füßen, mit den Hufen gescharrt, so auch ich. Und da dann so einzutauchen, das war für mich ein totales Highlight. Und mir wurde dann nach und nach im Rahmen meines Referendariats bewusst, welche krass hohe Verantwortung man als Pädagoge hat oder als Pädagogin. Das war mir so als Schüler und auch als Studierende nicht so bewusst. Hatte ich halt sehr die Fächerbrille auf. Und dann aber mit diesen ganzen jungen Menschen konfrontiert zu sein und die auch lieb zu gewinnen und zu sehen, okay, wie entwickelt sich das von der Unterstufe in die Mittelstufe und was wird dann aus denen in der Oberstufe? Da wurde mir so bewusst, boah, wie man hier Menschen prägt und wie wichtig das ist, Leute mit einer guten Beziehung mitzunehmen und was man denen für ein Selbstbild vermittelt. Und ich habe auch im Lehrerzimmer gesessen, also gibt so den typischen Referendarstisch und dann sind daneben die altgedienten Pädagogen am Tisch. Und da waren Pädagogen, die hatten ein wahnsinnig zynisches Menschenbild schon entwickelt. Und man hörte im Grunde immer die Gespräche vom Nebentisch, die sich die Münder zerrissen in den schlimmsten Tönen über Schüler. Also so im Sinne von, oh, ist die dämlich, ist der dumm, ja kein Wunder, guck dir die Mutter an, was das für eine Frau ist. Und ich dachte, ach du meine Güte, was ist das hier für ein Biotop, in dem ich gelandet bin? Und ich merkte, da prallen Menschenbilder aufeinander. Also erstmal diese Verantwortung, dass ich dachte, wow, das ist echt, also wenn ich das hier, ich muss das hier gut machen. Mhm. Und ich merkte aber, ich kann das hier nicht gut machen in dieser Frequenz, mit diesen Klassengrößen, in diesem 45-Minuten-Takt. Du willst ja auch guten Unterricht machen und den, also du willst ja die Kids nicht mit Beschäftigungstherapie da abspeisen, sondern du willst das wirklich ausreizen, dass die was mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ey, das geht doch in dem Rahmen gar nicht. Mhm. Oder du reißt dir so dermaßen den Hintern auf, dass das von der Work-Life-Balance her gar nicht mehr aufgeht. Mhm. Und das habe ich relativ schnell so gemerkt, aber dachte dann natürlich, ja, okay, ich bin halt noch unerfahren. Also irgendwann hast du es halt raus mit der Unterrichtsvorbereitung, dann wird alles effizienter und dann, ja, kriegst du das wohl irgendwie verpackt. Aber eigentlich ging die Schere immer noch weiter auseinander, dass ich gemerkt habe, die pädagogische Realität hier in Schule geht nicht mit dem überein, was ich für pädagogisch richtig halte. Mhm. Und es war ihm letztlich zum einen eine Werteentscheidung, das nicht weitermachen zu können, weil ich dachte, ich will mein Leben nicht für etwas aufwenden, was ich durch und durch für falsch halte. Mhm. Und natürlich, das ging mir total an die körperlichen und gesundheitlichen Grenzen, auch schon nach kurzer Zeit. Es war auch eine gesundheitliche Entscheidung. Und ich habe auch gemerkt, was das mit meinem Selbstbild macht. Dass ich selber von mir dachte, ich bin nicht leistungsfähig, es liegt an mir. Man traut sich irgendwann nichts mehr zu und hält sich selber für den Fehler im System. Dabei ist das systemisch angelegt. Mhm. Und ich hatte dann relativ schnell schon das Gefühl, in diesem Job werde ich wahrscheinlich nicht lange gesund bleiben und ich werde nicht alt. Also ich habe mich nicht bis 67 darin gesehen. Mhm. Und dann dachte ich, okay, nimm die Beine in die Hand und mach was anderes. Mhm.
Und sag mal, Isabel, ich finde das unglaublich spannend, dass so erster Hand da deine Erfahrungen, dass du die so mit uns teilst. Man könnte ja auch denken, dass du dann, weil du ja den, und das finde ich so großartig, weil du den Auftrag so ernst genommen hast oder so, ja, und sag, hey, das ist, ich habe eine große Verantwortung und der will ich gerecht werden. Man hätte ja auch denken können, dass du sagst, ja, vielleicht ist das einfach nicht die richtige Schule für mich mit dem richtigen Kollegium und einfach vielleicht ein anderes Konzept oder eine andere Schule oder andere Schulform, dass du darüber vielleicht den Ausweg gesucht hättest, was vielleicht manche tun, weil wenn das jetzt so ein bisschen die Analyse unseres Bildungssystems ist, deswegen versuche ich so ein bisschen die Frage aufzumachen, gibt es da auch nicht nur Ausnahmen, sondern gibt es da auch viele Ausnahmen oder gibt es gar nicht so viele Ausnahmen von dem, was du auch gerade so ein bisschen symptomatisch beschrieben hast?
Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, heute würde ich vielleicht auch andere Konsequenzen ziehen. Ich glaube, das ist ein typisch gymnasiales Problem. Das muss ich definitiv hervorheben, weil Gymnasium ist reine Massenabfertigung. Und ich sehe das heute bei meinen Kundinnen und Kunden, die von anderen Schulformen kommen, Grundschule, Förderschulen. Es gibt ja in verschiedenen Bundesländern auch noch ganz andere Schulformen, dass das nicht so sein muss, auch nicht in der Klassenstärke, teilweise auch mit doppelter Steckung, das heißt zwei Lehrpersonen im Raum, teilweise mit multiprofessionellen Teams schon. Es gibt auch Privatschulen, die wirklich es ganz anders machen. Es gibt aber auch Schulen im öffentlichen System, die große Visionen verfolgen. Ich hatte damals so den Tellerrand altgedientes konservatives Gymnasium, so wie ich es auch als Schülerin erlebt habe. Also ich kam auch von so einem ganz Traditionsgymnasium, ein sehr behütetes, und das hat sich im Grunde in meiner Lehrertätigkeit fortgesetzt, dieses Traditionsgymnasium. Und ich war zwischen meinem Referendariat und der Planstelle, die ich dann angetreten bin, nämlich an der gleichen Schule, weil ich übernommen wurde wegen guter Noten, war ich zwischendurch eine Elternzeitvertretung, weil das nicht nahtlos ging mit diesem Vertrag. Da war ich eine Elternzeitvertretung an einem Privatgymnasium und da habe ich die gleichen Probleme in Grün gesehen. Mhm. War dann auch Privatschule und ich habe aber gesehen, okay, die Probleme sind hier ähnlich. Also mein Eindruck war der von 2 bis 3 Schulen. Und ich dachte, naja, gut, wie groß ist der Spielraum zwischen den Gymnasien? Das wird schon irgendwie alles ähnlich sein. Und ich hatte auch an verschiedenen Gesamtschulen hospitiert. In NRW gibt es ja Gesamtschulen auch. Und da dachte ich aber auch, es ist auch alles Großbetrieb. Das ist alles Fast Food und ich will Slow Food. Und ich habe das nicht gesehen, wo ich das kriege. Und ich habe dann gesagt, okay, also dann nehme ich den Absprung. Es gibt sicherlich diese Nischenschulen. Man sieht es ihnen aber auch oft nicht von außen an, weil oft ist die Schulkultur dann doch innen eine andere als das, was nach außen präsentiert wird.
Lass uns, bevor wir so ein bisschen über auch das sprechen, was du jetzt machst und wie du jetzt auch deine Kunden und Kundinnen unterstützt, noch mal ein bisschen über das System sprechen. Weil es ja schon, du sagst ja, es gibt Ausnahmen, aber das ist ja schon eine sehr traurige Bestandsaufnahme. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, immer weniger Lehrer wollen und Lehrer wollen Lehrer und Lehrerinnen werden, immer mehr verlassen auch die Schulen. Das heißt, das System ist ja, wenn man da so von außen drauf schaut, jetzt bin ich Bildungsunternehmer, ich beschäftige mich auch seit 2 Jahren sehr stark mit dem Thema Bildung. Das System ist ja eigentlich in der Form, kann das so nicht mehr lange Bestand haben, weil ohne aktive, engagierte, motivierte Lehrer und Lehrerinnen, die auch nachkommen und in dieses System gehen, kollabiert das ja irgendwann. Und da stellt sich mir so die Frage, was machen wir denn? Also müssen wir dann die Lehrer und Lehrerinnen auf den Horror besser vorbereiten, damit die zumindest sozusagen wissen, worauf sie sich einlassen? Also ist es die Ausbildung, die sich stark ändern muss, oder muss sich das System ändern? Aber wie kriegen wir denn das überhaupt hin? Also wie guckst du da drauf? Weil am Ende des Tages, du hast den Ausstieg geschafft, du hilfst vielen auch, den Ausstieg zu schaffen, aber wir haben ja immer noch 8 Millionen Schüler und Schülerinnen, die nur mal durch die Schule müssen. Wie guckst du da drauf?
Ja, ich bin da leider ziemlich schwarzmalerisch unterwegs. Mhm. Also ich sehe, dass das Problem wahnsinnig komplex ist. Mit so vielen Variablen. Wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft bringt. Wir wissen nicht, was die Zuwanderung noch mit den Lehrerbedarfszahlen macht. Wir können ja gar nicht absehen, was haben wir in 5 Jahren für eine Zuwanderungsquote. sind die Lehrerbedarfszahlen, die ja jetzt schon so katastrophal sind, nicht noch gnadenlos unterschätzt in Angesicht dessen? Was macht das mit unserem Bildungssystem? Und man sieht, man muss an so vielen Stellen ansetzen. Klar, das ist zum einen die Lehrerausbildung, aber wenn wir mal realistisch sind, wie viel Prozent der Gesamtlehrerschaft werden denn jährlich ausgetauscht? Also sagen wir mal, Leute, die in Pension gehen und Leute, die nachrücken. Das sind ja vielleicht 5% der Gesamtlehrerschaft. Das heißt, wir müssen ja im Grunde darüber reden, was ist mit der Bestandslehrerschaft? Die Leute, die jetzt in ihren besten Jahren sind, 30 bis 55. So, sorry, an alle, die jetzt drüber sind. Ihr seid natürlich auch in den besten Jahren, aber, also die Kernlehrerschaft ist zwischen 30 und 55, sag ich mal, ne? Da muss man ja gucken, wie reize ich dieses Potenzial maximal aus? Also, und das ist keine gute Prognose. Das heißt ja jetzt erstmal, diese Menschen müssen jetzt massiv über ihre Grenzen gehen. Denn wo sollen denn die ganzen Lehrkräfte jetzt herkommen? Das heißt, man muss zunehmend mit wenig qualifizierten Zusatzpersonal aushelfen, die Lehrern in ihrer Kerntätigkeit zur Hand gehen, ne? Also die Personalsituation ist schon mal desolat. Dann geht es aber ja nicht nur um Schulgebäudesanierung und Finanzierung. Es geht auch um ein ganzes Menschenbild, meiner Meinung nach, das durch Schule und den Behördenapparat dahinter aufrechterhalten wird, das auch gesellschaftlich so eingeimpft ist in die Generationen, die durch Schule gegangen sind. Da sehe ich keinen Paradigmenwechsel am Horizont. Also es ist auf allen Ebenen, finanzielle Ebene, personelle Ebene, natürlich auch Unterrichtsgestaltung, Digitalität. Aber das, was mir am meisten wehtut, ist das Menschenbild. Und das zu verändern, ja, also das kann natürlich jede einzelne Lehrkraft in sich tragen. Aber Schule ist letztlich eine Behörde, die ihrem Selbsterhalt durch Verwaltung dient. Und da spielt der Mensch keine prominente Rolle drin. Und das ist ein Kernproblem.
Ich bin total bei dir. Leider Gottes bin ich total bei dir. Lass uns mal ganz kurz abschließen, bevor wir sozusagen die Schule thematisch verlassen. Einmal noch in der Utopie leben. Wie müsste denn eine Schule oder ein Schulsystem ausschauen, in dem Lehrer und Lehrerinnen gerne stattfinden, unterrichten, lehren? Ja. Was für ein Bild würdest du denn da zeichnen, ja, wenn du es dir einfach wünschen könntest und es würde Realität werden?
Ja. In dieser Schule müssten Lehrer im Kern das tun, wofür sie angetreten sind. Ich unterstelle jetzt den meisten Lehrkräften, sie sind dafür angetreten, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung Entdeckung und Förderung ihrer individuellen Talente zu begleiten, zu motivieren, wachsen zu lassen. So, also das unterstelle ich, dass Pädagogen dafür angetreten sind. Der Rahmen macht aber was ganz anderes daraus. So, wie müsste der Rahmen sein, damit genau das passieren kann? Natürlich, es geht um Klassengröße. Wenn du Klassen a 30 Leute hast und dann auch noch 10 Klassen, hast du mit 300 Schülern zu tun. Du kannst diese Beziehungstiefe, die es braucht, gar nicht 300 Schülern angedeihen lassen. Also klar, an anderen Schulformen in der Grundschule hast du vielleicht deine Bezugsklasse, da hast du mit viel weniger Schülern zu tun, da geht es vielleicht eher noch. Also ich habe immer sehr den gymnasialen Blick auf. Aber es geht erstmal um kleinere Klassen. Alleine der Beziehung wegen. Ich meine, so die Hattie-Studie, die sagt ja, kleinere Klassen haben keinen Einfluss auf das Lerngelingen. Okay, aber es geht um die Beziehung, um die Sinnstiftung. So, dann müssten Lehrer vor allen Dingen ihre Zeit mit der Kerntätigkeit aufwenden, nämlich mit dem Unterrichten und dem Begleiten und dem Feedbacken. Es muss ganz viel um wertschätzendes Feedback gehen, weniger um Dokumentation und Noten geben. Noten würde ich sowieso schon mal in Frage stellen, ab wann die sein müssen. Also ich sehe, dass es ohne Noten ab einem gewissen Alter auch nicht geht. Aber ja, ab wann müssen die wirklich sein? Dann müsste es ganz viel pädagogisches Peripheriepersonal geben von Sozialarbeitern über Psychologen, die wirklich im großen Maße verfügbar sein müssen, von Verwaltungskräften bis zur Schulkrankenschwester. Das muss ein ganzes Biotop sein an Professionen, Schule und nicht nur der Lehrer, der es wuppt. Genau, und dann müssen Lehrpläne zusammengekürzt werden. Weg vom Nürnberger Trichter, alles rein in die Kinderschaufeln, sondern lieber gucken, was brauchen sie wirklich für die Lebensrealität und was hat das mit Menschenbildung zu tun? Mhm. Also Stichwort Künste, Musik, Theater spielen. Ich glaube, da haben viele Schüler mehr mitgenommen als in 3 Jahren Fachunterricht in manchen mhm. Fächern. Ne? Und das ist nur der Anfang, aber ich will ja jetzt nicht ewig reden.
Weißt du, was mich natürlich, also erstmal ist es ein wundervolles Bild, was du da zeichnest und eins, mit dem ich maximal relaten kann, weil der Grund, warum ich damals mit Julia Cleverly gegründet habe, ist, dass wir durch unser Mentoring Kindern dabei helfen wollen, herauszufinden, wer sie sind, was ihre Stärken sind und was sie vielleicht noch lernen müssen, um eines Tages mal das zu machen, was sie wirklich erfüllt. Also eine sehr individuelle Frage, die sehr viel mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat und die genau mit dem übereinstimmt, was du gerade gesagt hast, dass eigentlich der ureigene Auftrag eines jeden Pädagogen oder Pädagogin ist, das sozusagen dazu Kinder zu enablen. Und wenn Schule so ein Umfeld schaffen könnte, wo genau das passiert, dann würde es meine Firma nicht mehr geben. Aber das wäre wunderschön, wenn das möglich wäre.
Ja. Auch ich arbeite eigentlich an meiner eigenen Abschaffung. Ich glaube, die ganze, auch alle EdTech-Startups arbeiten eigentlich an ihrer eigenen Abschaffung. Mhm. Das wäre schön.
Ja. Jetzt lass uns mal, Isabel, die Zeit verfliegt und du bist so toll drin in dem Thema, deswegen macht es mir große Freude, mich da mit dir so auszutauschen. Jetzt lass uns mal sozusagen Blick nach vorne werfen. Jetzt haben wir viele Lehrer und Lehrerinnen, die genauso wie du für sich festgestellt haben, hier werde ich nicht glücklich, hier kann ich eigentlich nicht das erreichen, für was ich auch angetreten bin, hier werde ich nicht dem gerecht, was ich eigentlich tun wollte und will. So, und wie schafft man da jetzt als Lehrerin und Lehrerin den Absprung und dann auch den Wiedereinstieg? Was ist das für ein Prozess? Ich kann mir viele vorstellen, die sagen, ich habe das jetzt gelernt, ich habe das jetzt gelehrt, ich bin jetzt so viele Jahre drin, ich kann ja gar nichts anderes und werde sicherlich da draußen auf dem Arbeitsmarkt auch, du bist Lehrerin, was willst du hier bei mir in, so, hol uns da mal so ein bisschen ab, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert.
Ja, genau dieser Glaubenssatz ist der zentrale. Ich bin doch nur Lehrer, was soll ich denn schon sonst noch können? Und das bekommt man im gewissen Maße auch von der Außenwelt wiedergespiegelt, obwohl es gibt Nischen. Also das ist durchaus was, wo also Lehrkräfte finden Alternativen. Definitiv, man muss sie nur kennen. Der erste Schritt ist wirklich das ganz genaue Hinschauen und die Selbstergründung. Es ist nämlich nicht für jeden der Schritt aus der Schule, der ihn oder sie glücklich macht, sondern oft ist es eine intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und sich nochmal zu überlegen, wie kann ich Kongruenz herstellen zwischen meinen Werten und meinem Tun, also Werten und Wirken. Für manche ist das auch in der Schule möglich. So, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, die Entscheidung ist gefallen, ich möchte raus aus der Schule. Dann geht es vor allen Dingen darum, sich zu befragen, was brauche ich und was brauche ich auch für meine Lebenssituation an Hard Facts? Also was muss reinkommen, aber auch wie bin ich gestrickt? Wo liegen meine Stärken? Wie arbeite ich gerne? Was brauche ich, um abzuliefern? Was wünsche ich mir von einem Arbeitgeber? Das geht dem Ganzen voraus, um dann zu gucken, in welchen Tätigkeiten kann ich das möglicherweise finden. Denn eine falsche Herangehensweise wäre zu sagen, ich bin Lehrer, was kann ich denn jetzt mit meinem pädagogischen Wissen und meinen Fächern machen? Wer will mich damit? Mhm. Das garantiert ja überhaupt nicht, dass ich jetzt in ein anderes berufliches Setting komme, das mich in meinen Stärken und Werten abholt. Wenn mir jemand sagt, ja, dann werde halt VHS-Lehrer oder Bildungsreferent, aber es liegt mir gar nicht, das bringt mir ja nichts. Ne? Das heißt, das Pferd muss von hinten aufgezäumt werden. Dann sage ich immer, das Allerwichtigste, was Lehrkräfte lernen müssen, ist das Netzwerken. Denn das können die meisten Lehrkräfte gar nicht, weil sie es nicht mussten. Mhm. Als verbeamteter Lehrer hast du eine sichere Stelle. Warum sollst du netzwerken? Mit wem denn? Mhm. Um was zu erreichen? Mhm. Und da bin ich auch jemand, der die Menschen da heranführt. Und auch die Wichtigkeit des Netzwerkes in Bezug auf das in Lohn und Brot sein. Denn die nächste Stelle endet auch irgendwann. Und das Netzwerk ist eine Absicherung auch. Ne? Das heißt, sich da umzuhören, dann auch zu erlernen, was ist der Jargon der Wirtschaftswelt? Was ist der Jargon der Jobausschreibungen? Wie stelle ich mich passgenau in meinen Stärken dar? Das ist etwas, was viele noch nicht machen mussten. Es ist nicht unmöglich, das zu erlernen, überhaupt nicht. Aber es ist einfach sehr fremd. Mhm. Da führe ich heran. Ja, und dann ist man oft früher in einer neuen Stelle, als man glaubte. Tatsächlich.
Das Lustige für mich, jemand, der ja kein Lehrer war und nur in der Schule mit Lehrern Kontakt hatte, ich finde ja, dass Lehrer und Lehrerinnen eine enorme Fähigkeit haben. Wenn du, wie du sagst, vor so einer Klasse mit 30 Kindern und dann vielleicht 300 insgesamt da performst und da Wissen vermittelt und präsent sein musst und alles, das sind ja riesige Fähigkeiten, die du dadurch auch erlernt hast, die dir auch in anderem Kontext extrem helfen. Du musst strukturiert sein, um Themen vorzubereiten, Unterricht. Also wir arbeiten jetzt mit vielen Lehrern und Lehrerinnen und ich genieße das und sehe, wie hervorragend die funktionieren, sozusagen, weil die ganz viel mitgenommen haben, ganz viel gelernt haben in ihrem Lehrerberuf, was super hilfreich ist. Aber ich glaube, genau wie du das sagst, initial ist erstmal, was kann ich damit schon machen? Ich bin ja nur ein Lehrer oder Lehrerin. Und zweiten Punkt, den ich mir auch vorstellen kann, gerade wie bei dir ja auch, wenn du eigentlich vorher verbeamtet wurde, das kann ich mir vorstellen, dass auch viele dann in dem Familienkreis und Freundekreis sagen, ja, spinnst du jetzt sozusagen diese Sicherheit? Also die sind mutig, die das tun, richtig? Weil das, weil ja auch das Umfeld eher dazu abrät, das zu tun, oder
also
nicht?
Ja, also das ganze Umfeld suggeriert, bist du bescheuert? Also du hast doch jetzt, du bist quasi mit dem goldenen Löffel im Mund jetzt gesegnet. Das gibst du doch nicht wieder ab. Du wirst doch irgendwelche Wege finden, dich da einigermaßen drin einzurichten. Und das ist aber ja genau der Dienst nach Vorschrift, der Schule nicht gut tut, in die Schonung zu gehen. Und das wollen auch die Leute, die zumindest zu mir kommen, die wollen das nicht. Das sind alles leistungsbereite Leute mit hohen Idealen, die wollen was bewegen und merken aber, in der Schule kann ich das nicht und gleichzeitig gesund bleiben. Und die Frage ist ja auch immer, was nützt mir die größte Sicherheit, wenn ich weiß, dass ich daran krank werde, unglücklich werde, das Gefühl habe, mein Leben zu verschwenden, mir selber nicht mehr in die Augen zu gucken, weil ich mich selbst verrate. Was bringt es mir dann, wenn ich die Garantie habe, diesen Job für immer haben zu können?
Hast du sehr schön gesagt. Hast du sehr schön gesagt, ja, das ist ja ganz traurige, genau, was bringt das dir dann am Ende gar nichts und deswegen ist es nur konsequent, dann da auch einen Schritt zu machen. Und jetzt mal ganz praktisch, weil uns hören auch Lehrer und Lehrerinnen zu, was sind so die ersten, also ich fand schon ganz toll, was du gesagt hast, wo man so ein bisschen sich öffnen muss und netzwerken, aber was sind so konkrete Schritte, die man eigentlich machen kann, um von der Erkenntnis und dem echten Willen raus, dann irgendwo auch Grip zu bekommen? Gibt es Foren? Gibt es, was sucht man da im Internet? Wie sind da diese ersten Schritte bis hin dann zu einem möglichen neuen Arbeitgeber?
Also allem voraus geht natürlich die Entscheidung. Ich gehe jetzt mal davon aus, die Entscheidung steht. Ich will die Kündigung machen. Ich will was Neues. Dann würde ich sagen, und das klingt jetzt total banal, aber für meine Kunden ist der erste Schritt, sich ein LinkedIn-Profil zu machen, das heißt, auf den beruflichen sozialen Netzwerken zu schnuppern. Das ist das, wo man am gefahrlosesten die Nase in den Wind hängen kann. Was ist die Bubble? Also welche Bubble gibt es da? Wie wird in der Bubble kommuniziert? Wer sind die Wortführer? Wer sind die Gesichter? Wer sind die Arbeitgeber? Das kann ich ja alles recherchieren. LinkedIn macht es ja super transparent. Und das ist wirklich wie Trockenschwimmen. Da muss ich mich noch gar nicht in irgendein Risiko begeben. Da kann ich super recherchieren. Dann muss ich so ein bisschen das Vokabular kennenlernen und die Jobbezeichnungen der Branche, die mich interessieren. Denn das ist oft fremd. Und mit englischem Vokabular und viele Jobbezeichnungen klingen ja auch sehr aufgeblasen und sind letztlich aber auch gut auf Deutsch übersetzbar als Sachbearbeiter oder was auch immer es klingt. Manager ist dann schon immer. So, ich muss dieses Vokabular durchdringen und verstehen, welche Tätigkeiten sind damit gemeint. Was heißt Sales? Was heißt Controlling? Bin ich dafür irgendwie vorqualifiziert? Habe ich da ein Händchen für? Und dann muss man beginnen, schlichtweg Jobausschreibungen zu lesen und sich selber zu überprüfen, was habe ich davon in meiner Karriere schon gemacht, was übertragbar ist an Anforderungen. Und da besucht man dann entweder die üblichen Verdächtigen, großen Netzwerke, ne? Also allen voran natürlich, dass die Agentur für Arbeit hat ja eine Jobbörse, aber dann auch die ganzen Großen, die immer Fernseh-Ads schalten. Ich will gar nicht die Namen alle sagen. Aber was ganz toll ist, sind Nischendatenbanken. Werteorientierte Nischendatenbanken, wie zum Beispiel Good Jobs oder Jobwerde oder Cool Tweet oder so. Da geht es dann um Soziales, da geht es um Nachhaltiges und da kann man wertebasiert Arbeitgeber suchen. Das ist oft eine erfolgversprechende Strategie.
Toll.
Und dann an Arbeitgeber heranzutreten und ganz wichtig, nicht einfach nur eine Bewerbung zu droppen, wortlos, ohne den Rahmen zu setzen. Denn natürlich, Lehrern eilen Vorurteile voraus. Und wenn man dann irgendwie als Personaler eine Bewerbung von einem Lehrer auf dem Tisch hat und daneben die von einem, ich sag jetzt mal, promovierten Kulturwissenschaftler, dann hält man erstmal den mit dem Fachstudium für die bessere Wahl. Wichtig ist, dass man voraustelefoniert. Das heißt, dass man sich ankündigt und das Ganze in einen Rahmen setzt, toll, damit das direkt mit dem richtigen Auge gelesen wird, ja, und damit das potenzialorientierter gelesen wird. Und dann kann das funktionieren.
Mega, Isabella. Und lass uns jetzt nochmal kurz über auch wirklich deine, das sprechen, was du ganz konkret machst. Wenn ich jetzt Lehrer oder Lehrerin bin und ich höre jetzt den Podcast oder ich folge dir auch schon eine Weile auf LinkedIn, wie können wir zusammenkommen? Wie hilfst du mir und anderen ehemaligen oder noch aktuellen Lehrer und Lehrerinnen, diesen Einstieg zu finden? Ganz praktisch, sag mal.
Ja, also man kann mich unter Eingabe meines Namens sehr gut finden auf diversen Social-Media-Netzwerken oder eben auch auf meiner Page isabellprobst.de. Und dann kann man einfach ein Erstgespräch machen und gucken, ob das zusammenpasst. Ich arbeite mittlerweile mit, man kann es fast schon so eine Art von Weiterbildungswelt, digitaler Weiterbildungswelt nennen, in die Lehrkräfte bei mir erstmal eingeführt werden. Ich habe ganz, ganz viele meiner Strategien, die ich gerade schon angerissen habe, weil ich sie natürlich in Einzelgesprächen immer wiederholt und immer wieder runtergebetet habe, in Lerninhalte gepackt. Ich meine, dafür bin ich Lehrerin. Ich kann didaktisieren, ich kann Material erstellen, ich habe eine Kursplattform und das machen unsere Kundinnen und Kunden begleitend zu einer Coaching-Begleitung. Das heißt, die erarbeiten sich selber diese Strategien, stehen alle an unterschiedlichen Punkten. Lehrer sind ja auch Meister der Binnendifferenzierung, darum ist unser Material sehr binnendifferenziert, sodass alle auf jedem Level abgeholt werden, auch die mit einer Gründungsabsicht, ne? Also weil viele wollen auch gar nicht kündigen, sondern wollen eher ein Side-Business aufziehen. Das haben wir auch mit abgedeckt. Und dann wir schwören auf Gruppen. Das heißt, bei uns, wir haben momentan immer schwanken zwischen 100 und 150 Lehrkräfte gleichzeitig in unserer Begleitung, die eine ganz, ganz eingeschworene Community bilden. Die arbeiten so ein bisschen nach Gruppenpuzzle-Prinzip. Das werden Lehrkräfte jetzt auch kennen. Das heißt, es gibt Stammgruppen und es gibt das Plenum. Und wir haben eine hohe Dichte von Live-Coachings, wo man individuell gecoacht wird, individuell seine Fragen beantwortet bekommt. Ich habe verschiedene Live-Formate entwickelt, Peer-Coachings, die Leute in kleinen Gruppen haben verschiedene Aufträge und so kann jeder mit seiner individuellen Zielsetzung weiterkommen. Das heißt, es muss gar nicht sein, dass die alle homogen da durchspazieren, schon gar nicht im Gleichschritt, da wollen wir ja von weg, das ist ja Unterricht, sondern die Leute haben ihre eigene Zielsetzung, können in ihrem eigenen Tempo weiter ihre Meilensteine erarbeiten, genau.
Klasse. Ich finde das so toll. Ich finde das und inspirierend, weil du sozusagen dann nicht nur nach dem Ausstieg deine eigentliche berufliche Weiterentwicklung irgendwie für dich gesucht und gefunden hast, sondern dann eben genau eigentlich aus deinen Learnings jetzt ein Geschäftsmodell entwickelt hast. Finde ich ganz großartig. Und ich kann mir eben vorstellen, dass es in der Lehrerschaft, Leute gibt, die sich da viel leichter tun mit Netzwerken und den Themen und anderen nicht so leicht und da so eine Starthilfe durch dich zu bekommen, finde ich ganz großartig und freut mich sehr, dass du das tust. Wir haben ja auch bei uns ganz viele aktuelle und ehemalige Lehrer und Lehrerinnen, die bei uns als Mentoren und Mentorinnen arbeiten, und merken da immer wieder, wie sehr die aufgehen, wenn sie dann im 1:1 mit Kids arbeiten dürfen und wie großartig die da auch sind. Und insofern, ja, es gibt, ich kann das euch auch nur zurufen, ihr Lehrer und Lehrerin, die ihr das jetzt vielleicht hört, wir brauchen euch. Wir brauchen euch auch in der Schule. Aber auch außerhalb der Schule gibt es ganz, ganz viele tolle Jobs, wo ihr Granate seid. Liebe Isabel, wir haben schon überzogen. Ja, normalerweise machen wir nie mehr als eine halbe Stunde. Aber es war einfach so interessant. Und ich könnte jetzt noch viel tiefer gehen. Deswegen müssen wir aber leider Gottes zum Ende kommen. Und ich stelle all meinen Gästen und Gästinnen immer eine abschließende Frage, die ich auch dir heute sehr gerne stellen möchte. Wenn du ein Plakat, was vor allen deutschen Schulen hängt, aufhängen könntest, da was draufschreiben könntest, und das Plakat wird natürlich dann gesehen von denen, die zur Schule gehen, also in deinem Fall auch Lehrer und Lehrerinnen von Eltern, von Schülern und Schülern, was würde auf diesem Plakat stehen?
Da ich die Frage im Vorhinein ja schon wusste, habe ich mir schon eigentlich schon Gedanken dazu gemacht.
Das ist okay.
Genau. Die Schwierigkeit ist ja, da Schüler und Lehrer gleichzeitig abzuholen, denn für Schüler ist das eine unfreiwillige Situation, in die Schule zu gehen, oftmals, und für Lehrer eine freiwillige, selbstgewählte. Da muss man ja was, ne, nehmen, was irgendwie für alle passt. Ich habe mich dafür entschieden, einen englischen Satz drauf zu schreiben, einfach nur, weil er griffiger ist. Auf Deutsch wäre das ein bisschen sperrig. Und das ist: Don't let school define you. Ich bin der Meinung, viele Leute ziehen viel zu viele Rückschlüsse über wer sie sind, was sie können, anhand von Schule. Und sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Denn es gibt Profiteure von Schule, die ihre Stärken da voll ausspielen können. Die definieren sich dann auch sehr über Schule. Da muss man hinterfragen, bildest du dir nicht ein bisschen zu viel darauf ein, dass du in Schule so gut performst? Und es gibt die, die profitieren eben genau nicht von Schule, die überbewerten vielleicht aber auch die negative Rückmeldung, die Schule ihnen gibt. Und das betrifft auch Lehrer, die glauben, Schule steckt ihre Grenzen ab, die aber eigentlich viel mehr sind, viel mehr können. Aber besonders liegen mir natürlich die Schülerinnen und Schüler am Herzen, denn die sind im höheren Maße abhängig von Erwachsenen und eben noch nicht in dem Maße Gestalter ihres Lebens, ne?
Ja.
Also da mitzunehmen, was Schule über mich sagt und was es mir aufzeigt, das heißt noch gar nichts.
Das ist, wie ich finde, nicht nur eine wundervolle Botschaft, sondern auch ein sehr schönes Schlusswort. Liebe Isabel, vielen herzlichen Dank für die Zeit, vielen herzlichen Dank für die tollen und tiefen Einblicke in dein Leben und in das Leben vieler anderer Lehrer und Lehrerinnen und derer, die jetzt auch schon in anderen Jobs sind. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns in dieser Folge Schule des Lebens warst, und ich hoffe und glaube, dass wir uns bei anderer Gelegenheit nochmal wieder sehen und sprechen werden, und darauf freue ich mich jetzt schon sehr.
Da freue ich mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Oh.